Das ist eine kanakische Welle Independent Originals Folge. Wenn ihr zu unserer Kooperation mit Funk wollt, dann springt rüber zu den Folgen ab Mai 2021. Komm und reite
dich! Ich bin hier zur Schule gegangen und vor allem in der Schulzeit ist es öfter passiert, dass ich Kümmelkekse dabei hatte mit Datteln. Wenn ich die ausgepackt habe, haben die Kinder schon immer doof geschaut und gemeint, was ist das denn?
Warum essen wir hier belegte Brötchen zum Abend? Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um darauf klarzukommen.
Meine Mom ist ein riesiger Fan von Innereien und hat dann Innereien sozusagen gekocht. Das ist sehr geruchsintensiv und er hat sich die ganze Zeit beschwert, wie sehr es stinken würde und hat die Nase zugehalten, nicht durchs Haus gerannt.
Bonjour mes amis, ihr hört gerade den Podcast Kanakische Welle und wir werden heute über Essen reden. Bon Appetit, guten Appetit, Sahten, das heißt zweimal Gesundheit und sagt man sich auf Arabisch, wenn man gerade isst. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, dann macht jetzt einen Screenshot von der Folge und teilt ihn auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook, schreibt uns eine Nachricht, ihr könnt uns finanziell unterstützen, weil wir diesen Podcast privat machen. Wir sind der Nummer 1 Podcast in Deutschland zum Thema Leben in einer Einwanderungsgesellschaft zu Identität. Wir machen das zweimal im Monat, versuchen das zumindest. Und heute haben wir mit euch, den Wellies, ganz, ganz viel uns ausgetauscht über Essen. Wir haben selber unsere Erfahrungen geteilt. Wir sind in den Supermarkt gegangen und haben ein paar Lebensmittel gekocht und Gerichte gemacht. Die Rezepte sind alle in der Beschreibung. Vielleicht holt ihr euch einen Snack. Genießt diese Folge. Ihr werdet sehr viel über uns privat kennenlernen und ganz, ganz viele Eindrücke bekommen von den verschiedensten Essenskulturen hier in Deutschland, von Polen bis Großbritannien, bis Ghana, Kamerun. Pakistan ist alles dabei, was hier besprochen wird. Wir freuen uns sehr. Außerdem könnt ihr für uns abstimmen bei dem Smart Hero Award. Da könnten wir 10.000 Euro mit eurer Hilfe gewinnen und dadurch immer bessere Folgen und coolere Sachen machen. Wir haben euch ganz doll lieb. Danke, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und gebt uns Feedback, schreibt uns Nachrichten, teilt diese Folge. Und bitte bleibt bis zum Schluss dran, denn ihr wollt ja auch erfahren, ob das, was wir dann gekocht haben, wirklich geschmeckt hat. Und das erfahrt ihr nur, wenn ihr auch zu Ende hört. Und ihr erfahrt für mich, ich habe palästinensische und nigerianische Wurzeln, was vielleicht meine Leibspeisen sind. Deswegen viel, viel Spaß. Und jetzt geht's los bei der Kanakischen Welle zum Thema, in Anführungszeichen, ausländisches Essen. So, hallo und herzlich willkommen zur Kanakischen Welle. Ich bin ein bisschen spät dran bei Marcel, vielleicht kriege ich keine Schelle, hoffentlich. Wir wollen heute kochen und über Essen reden. Was kochen wir denn heute?
Wir machen Mujattara, wir machen Salat Arabiye und wir machen Baba Ghanoush. So, wir nehmen jetzt hier erstmal zwei Auberginen. Wir achten auf, dass männliche sind, weil die haben weniger so Kerne.
Wie kennt man denn das Geschlecht von der Aubergine?
Man schaut hier unten drauf und Wenn die einen Punkt haben anstatt einem Schlitz, dann sind die männlich. Und dann haben die weniger Kerne und sind weniger sauer, glaube ich.
Gurken brauchen wir. Wie war das damals mit deinem Baba, wenn er Lebensmittel gekauft hat? Wo hat er die immer besorgt?
Aldi. Klassische Einwandererfamilie, Aldi einkauft. Wir waren aber auch viel bei so arabischen Märkten. Also in München gibt es so das Westend. Dann haben wir immer so ganze Einkäufe gemacht. Das heißt, wir sind dann haben wir also so arabisches Fladenbrot geholt, alle Ingredients, die man sonst brauchen könnte. Also so Linsen in Kiloweise, Reis in Kiloweise. Alles. Wir hatten alles zickfach zu Hause. Oliven in so 2 Liter Coca-Cola-Dingern haben wir dann immer aus Palästina mitgebracht.
War das ihm wichtig, dass das alles halal ist, also auch das Fleisch?
Nein.
Hi, ich bin Mina und ich komme aus dem Iran. Ich bin hier zur Schule gegangen und vor allem in der Schulzeit ist es öfter passiert, dass ich Kümmelkekse dabei hatte mit Datteln. Wenn ich die aus meiner Brotdose ausgepackt habe, haben die Kinder schon immer doof geschaut und gemeint, was ist das denn? Es ist einfach sehr unangenehm manchmal und man schämt sich fast schon für die Esskultur, aber das Essen ist halt eine der besten Sachen an meiner Kultur und ich fand es immer sehr schade, es nicht mit anderen Menschen teilen zu können.
Warte mal, wo sind die Linsen?
Linsen, da sind. Wo sind die Linsen? Da sind. Nee, saure Lunge. Okay, warte mal. Kidneybohnen, weiße Bohnen, Knoppers Erdnussriegel. Wir waren schon an den Linsen vorbei.
Teller Linsen?
Ja, das reicht. Nee, reicht das? Die dunsen sich ja. Ja,
okay. Was ist denn dein Lieblingsgericht? Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, du fliegst nach Palästina. Und du willst direkt eine Sache essen, weil es nicht so.
Lochie ist schon geil.
I don't know about Lochie, wirklich. Ich bin da nicht so dabei.
Wir waren gar nicht so viel in so arabische Läden, sondern wir sind, meine Mama hat sich immer alles von Palästina bringen lassen, oder wir haben es selber geholt. Und dann hatten wir so viel, so Olivenöl und Mluchir und Linsen und so in so einer Vorratskammer. Und das hat dann immer für ein paar Monate gereicht, bis dann wieder jemand unten war.
Preisfrage. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen nigerianischer oder palästinensisch-arabischer Küche, so, wo würdest du hängen bleiben?
Weiß nicht, das klären wir am Ende der Folge, wenn wir dann essen. Das ist eine gute Frage, die muss ich erstmal sitzen lassen. Wir sind wieder zurück, wir sind in Marcells Wohnung. Wir haben ja noch nie eine Folge hier aufgezeichnet.
Das ist eine Lüge. Wir haben die White Privilege Check Folge mit... Hier, ich vergesse, wie er hieß, von...
Rainer Maria Jilk.
Exactly.
Stimmt, mit einem Fernsehteam. Ich lüge.
Fact.
Ich habe dreist gelogen. Aber es ist das zweite Mal, dass wir hier aufzeichnen. Die vorherigen Folgen waren sehr oft bei mir zu Hause. So, was machst du denn gerade?
Also ich packe jetzt die, für diejenigen, die fangen wir von vorne an. Ich mache jetzt Barbarin. Jetzt baller ich mein Messer hier rein, damit es so ordentlich überall durchkocht.
So, ich mache mich mal an den Salat. Ich möchte von dir wissen, was denn für dich, was hat denn dein Papa so gekocht und was waren deine Lieblingsgerichte?
Pizza. Also mein Papa hat in Italien studiert und gelebt. Das heißt, er kann sehr gut Pizza machen. Mhm. Und es war auch bei uns immer so, ich wusste, wenn es Pizza gibt, werden auch so Leute eingeladen. Dann haben wir Papa so Freunde eingeladen, es war immer so eventmäßig.
Von seiner Arbeit, so Arbeitskollegen?
Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Kindergartenfreunde.
Was hatte der für Freunde? So hattet ihr viele deutsche so Familienfreunde?
Aus dem Fußball, ja. Mhm. Haben eigentlich nur Deutsche. Aber dann haben sie so zwar irgendwie nett, so die haben zu Hause eingeladen. Mhm. Und es war auch seltsam, weil ich kannte das von denen nie. Die haben uns nie als Familie eingeladen, dass wir dann mit denen essen, sondern es haben nur wir gemacht. Also okay. Wir haben andere Familien eingeladen, dass dann alle zusammen bei uns essen. Das fand ich irgendwie seltsam. Mhm. Aber ich wurde auch oft irgendwo eingeladen, aber dann war ich als Kind als Gast da, aber halt nie die anderen Erwachsenen. Das fand ich irgendwie strange.
Hier ist Paloma, Familie und ich komme aus Polen. Wenn es so Sachen gab, die meinen deutschen Freunden nicht bekannt waren, wie zum Beispiel Hähnchen in Aspik, fanden die das jetzt nicht so geil, hatte ich das Gefühl. Ist halt so gefüllt mit Erbsen, Möhren und Hähnchen, also dieses Gelee und drauf Essig. Deshalb hat meine Mama dann, wenn ich Besuch hatte von deutschen Freunden, dann eher süße Speisen gemacht, wie Pierogi gefüllt mit, also das sind diese Teigtaschen, gefüllt mit Erdbeeren, Blaubeeren.
Hi, mein Name ist Daria und meine Eltern kommen ursprünglich aus Polen. Das heißt, ich bin auch mit polnischem Essen groß geworden. Ja, die ausländischen Kinder haben meistens sehr gut auf unser Essen reagiert. Den meisten hat es dann auch geschmeckt. Bei den Deutschen wiederum war eher so, was ist das? Möchte ich eher weniger probieren.
Pizza natürlich, Falafel, ganz groß, weil mein Vater das halt sehr, sehr gut machen kann.
Also sie hat richtig Kichererbsen gekauft.
Über Nacht einweichen lassen, am nächsten Tag, weil das so mein Vater-Sohn-Ding, am Wochenende haben wir dann so den Fleischwolf aufgeholt, per Hand noch, am Balkon, und dann so 2 Kilo Kichererbsen da so durchgejagt. Mhm. Und zwar so dieses klassische, wie bei diesen Meme, wenn man so als Kind dem Vater helfen soll, man darf nur so eine Sache halten, so die Lampe, oder man darf so die Zwiebeln reinlegen oder so. Irgendwann, als ich älter wurde, und dann
und du hast immer diese Bällchen ins Öl.
Ich hab dann so die... Ja, oder das durfte ich machen, oder Zwiebel schneiden. Oder
durftest du die Bälle selber rollen?
Nein, da gibt's ja dieses Gerät. Ja,
wie, wenn du so Kinder zu Besuch hattest und dann hat dein Vater Arabisch gekocht, wie haben die darauf reagiert?
Ganz unterschiedlich. Am Anfang war es ein bisschen, also am Anfang gab es oft auch so ein, wie, was ist das denn? Mhm. Weil die kannten halt keinen Falafel. Aber sobald sie probiert hatten, waren die so positiv überrascht.
Ich finde es interessant, weil Falafel ja irgendwann so in den deutschen Dönermarkt gekommen ist.
Ja.
So, also damals gab es nur Döner und auf einmal gab es Falafel.
Ja, weil alle gecheckt haben, das ist halt so Veggie, Vegan.
Ich glaube wegen Vegan.
Ja.
Ich weiß, dass ich das strange fand, weil ich mir dachte...
Ich fand das frech.
Ich kenne das doch von... Aber seit wann ist es jetzt so da angekommen? Mhm. So, das fand ich richtig komisch.
Mhm. Ich finde auch, die machen es ja... Die ist ja auch nicht so wie bei uns zu Hause, das Falafel. Das ist ja oft einfach nur...
Und ich habe immer so einen Cringe-Blick bekommen, wenn ich sage Falafel. Falafel? Willst du Falafel? Ich so...
Ja, Mann.
Falafel, so sage ich das zu Hause. Ja, Falafel haben wir hier.
Da habe ich ganze Wortkriege geführt früher.
Ja.
Um die Leute dazu zu bringen, dass sie Falafel richtig aussprechen. Jetzt immer noch. Und ich habe es natürlich dann so ausgesprochen, wie ich es ausspreche. Falafel.
Ja.
Wie oft ich mir jetzt immer noch... Ah, sag doch so, wie du sonst sagst. Falafel. spreche von meinem scheiß Kanakischen Freund.
Verlerfe.
Als ob es so besonders wäre. Muss ich immer zurückkommen, deswegen so,
ja. Ja, aber es ist auch mit Hummus und das ist halt so, ja,
es heißt halt so.
Ja.
Aber auch früher in der Schule.
Also Hummus
Geografie-Unterricht.
Nee, ich will es nur, damit die Leute es, also das,
nein,
das, worüber wir reden.
Es heißt auch im Deutschen Hummus. Ja. Weil dann kommen die Leute wieder so, ja, aber dann.
Nein,
dann
manche können es
ja wie der Boden. Hummus.
Ja, ja, nein, aber manche. Manche, also diese, also der Unterschied ist, dass das H hauchiger sein muss. Es ist so fast wie, wenn du sagst lächeln, also nicht ganz, aber das H hat so mehr Volumen. Und deswegen ist es Hummus und nicht Hummus. Aber es ist auch schwer, wenn man den Laut halt nicht...
So, für Mujaddara brauchen wir viele Zwiebeln. Weil Mujaddara besteht im Grunde genommen eigentlich nur aus Linsen, Reis und Zwiebeln.
Ja, das ist so arme Leute essen.
Das ist
so
wirklich arme Leute essen. Und deswegen werden wir jetzt einige Zwiebeln schneiden, die frittieren wir dann.
Wenn ihr gerne, wenn ihr schon mal Mujaddara gegessen habt, sagt mal, wie ihr das zu Hause esst. Weil manche mögen es hier so mit so roasted Zwiebeln. Manchmal ist es ein bisschen matschiger.
Wie machst
so.
Du denn?
Ich mochte den Salat immer nie mit Tomaten. Also wir haben den, also der klassische arabische Salat hat so gewürfelte Gurken und Tomaten. Aber wir essen es zu Hause nur mit Gurken. Und sie macht so richtig viel Knoblauch rein, meine Mom. Und einmal,
das trifft sich gut, weil ich mag auch keine Tomaten.
Ja, aber einmal hatte sie so viel Knoblauch reingemacht, dass ich den ganzen Tag nach Knoblauch gerochen hatte. Dann.
War das das, als du in die Schule bist und dann Leute dir gesagt haben, Knoblauch irgendwas?
Ich war beim Volleyball, ich habe Volleyball gespielt und die haben mich nur Knoblauch genannt, weil ich so eine Fahne hatte.
Oh, hi, ich bin's, Tuba Shahid. Also bei uns isst man gerne Toast mit gebratenen Kichererbsen. Also das ist eher so eine Kichererbsen-Currysoße und damit bestreicht man das Brot dann quasi und es riecht sehr unangenehm nach Kurkuma und Curry. Also wie gesagt, das, was die selber in Pakistan, also ich bin ja ursprünglich aus Pakistan. Ja, und an den Tagen, wo meine Mutter ahnungslos war, gab es da Nutella-Brot. Und ich glaube, das kennt so jeder zweite Pakistaner, dass irgendwie Nutella-Brot das Frühstück war, wo die deutschen Eltern schon dann geguckt haben, oh, okay, also das ist jetzt nicht gesund und warum bekommen die Kinder Schokolade zum Frühstück? Also meine Eltern haben auch immer gemeint, dass es so schwer ist, hier irgendwo in den Restaurants essen zu gehen, weil einfach keine Gewürze da sind.
Guck, aber was essen wir so? Knoblauch ist auch, mein Vater hasst auch, magst du Knoblauch?
Ja, natürlich. Aber how? Knoblauch ist so ein geiler...
Ich
weiß nicht, was es ist. Ein
Komm, ich nehme euch mal mit in Marcells Kühlschrank.
Oh, this is a
also.
Place. Ich war nicht einkaufen.
Also, mal sehen, was da drin ist. So, da ist eine Mandelmilch, rein pflanzlich, lecker, nussig und eine frische Bergbauernmilch.
Warte. Ich von mir.
Kannst du Laktose vertragen?
Ja, ich vertrage Laktose, ah, okay. Aber ich mag trotzdem lieber Mandel, weil...
Das sind die weißen Gene. So, dann... Nee, die Araber können auch so viel Milch. Die trinken so viel Milch. Die beiden Völker, ja, so zentralasiatische Völker und Mitteleuropäer, die sind ja genmutiert und deswegen können die Milch vertragen. Drei solche Puddings mit High Protein, Spargel und eine einsame Zucchini, Feta-Käse und Zitronen, ja.
Max Merrill, halb Brite, halb Deutscher. Also Leute reagieren eigentlich auf englisches Essen immer mit Spott. Also das Vorurteil lebt und wenn man sagt, dass man an Großbritannien das Essen vermisst, wird man oft ausgelacht. Und aber so, wenn man jetzt bei mir zu Hause vorbeikam, also die Snacks fanden immer eigentlich alle sehr lecker. Sie fanden manchmal die Namen lustig, also zum Beispiel Ginger Nuts. Das habe ich auch erst später kapiert, warum Leute das dann teilweise sehr lustig fanden. Aber so die Kekse, die Crisps, solche Sachen, die Schokoladen, fanden alle immer sehr gut. Brot, also die Esskultur bei deutschen Familien war in der Hinsicht anders, dass sie Abendbrot gegessen haben. Das gab es bei uns eigentlich nicht so richtig. Obwohl meine Mutter deutsch ist, haben wir das eigentlich nie gemacht. Also bei den Nachbarn gab es dann immer so Schnitten, irgendwie Roggenbrot mit Teewurst und so weiter und Käse. Bei uns war das eigentlich nie ein Thema.
So, wir sind jetzt gerade fertig geworden. Und jetzt beißen wir zum ersten Mal rein, Marcel, was glaubst du, wie es wird?
Ich habe
nur den Salat gemacht. Du hast die Linsen gemacht und die Tahine. Das ist bavarisch.
I like it.
Ja?
Okay. Also man muss dazu wissen, aber ich finde, es schmeckt so lecker. Was sagst du?
Ich finde es gut. Ich finde, es ist sehr gut gelungen. Meine Mama ist ja in Deutschland aufgewachsen. Deswegen hat sie die Gerichte von ihrer Mama schon gelernt. Und wir haben, also sie hat Majatara, das was wir jetzt gerade gegessen haben, also diese, was wir auch gekocht haben, die Linsen.
Reis, Linsen und so frittierte Zwiebeln.
Mhm. Das hat sie sehr oft gemacht. Und Lochie, das sind irgendwelche Blätter. Die kann man eigentlich auch in so dem, wie sagt man so, Asialaden.
Mir. Ich bin Annika und bin 20 Jahre alt. Meine Eltern kommen aus Bangladesch. Die bengalische Küche ist alle sehr viel so mit Ingwer, Koriander, Kurkuma, Curry und so weiter kochen. Auch fast immer scharf eigentlich. Also was mir da sofort einfällt, ist, dass vielen der Geruch aufgefallen ist. Das ist wirklich intensiv. Manche haben sich sogar beschwert, weil sie das Essen nicht kannten. Und man sah ihnen auch an, dass sie es irgendwie so angeekelt hat. Ich weiß nicht, ob es... Also es war immer so ein Blick, wo man gemerkt hat, okay, sie kennen das nicht und sie wollen das auch erst gar nicht probieren. Dabei ist das Essen so lecker. Also ich finde, die haben wirklich was verpasst. Was der größte Unterschied zwischen der deutschen und der bengalischen Küche ist, finde ich, ist definitiv Gewürze. Also ich bin der Meinung, dass die deutsche Küche viel zu wenig mit Gewürzen kochen. Also die sind so, das Essen schmeckt, so hier Schnitzel mit Bratkartoffeln und sowas weiß ich. Aber es ist so irgendwie einfach im Gegensatz zu dem Essen, was ich zu Hause gegessen habe.
Afrika-Laden.
Es ist so Spinat-ähnlich. Fassen wir es so zusammen.
Einfach. Wenn man es nicht kennt, ist es ähnlich wie Spinat, aber es sind so Blätter, die eigentlich nicht in deutschen Küchen
sind. Wer es genau wissen möchte, Cochorus olitorius, langkapselige Jute.
Und was macht diese Jute aus?
Es ist eine stark aromatische Malvenpflanze, die im Arabischen denselben Namen trägt. Das Gericht wird in verschiedenen Varianten in Asien gekocht, schmeckt bitter und hat nach dem Kochen eine leicht schleimige Konsistenz. Ich sage euch ganz ehrlich, ich hasse das.
Du hast Melochia. Das
so widerlich.
Ich liebe Melochia.
Ich habe aber auch im Kindergarten Spinat auch schon so unter den Tellerrand geklebt.
Weil nein! Spinat ist nicht vergleichbar mit Melochia.
Es ist sehr ähnlich.
Der Geschmack ist ganz anders. Es sieht vielleicht ähnlich aus.
Trust me, es ist sehr ähnlich. Es hat so bitter.
Leute,
so
wenn ihr Melochia kennt, bitte, wir machen einen Post auf Instagram.
Wollt ihr nicht hat nicht Sauce and Chili gesagt, Melochia ist eins ihrer Lieblings?
Yes, weil sie Geschmack hat.
Ah!
Weil Melochia... Laban heißt ja einfach nur Joghurt, ja. Aber es ist so das Hochzeitsessen zum Beispiel.
Okay.
Das hat meine Mama aber auch nicht oft gemacht, weil ich es nicht vertragen habe.
So,
da habe ich auch eine Geschichte zu. Also Laban ist ein Gericht, das ist ja eigentlich so Rind oder so Lamm oder sowas, so Lammstücke, Reis und so diese Joghurtsoße. Mhm. Und dann gibt es so Pinienkerne.
Ja.
Genau. Bei uns im Dorf, wenn so geheiratet wird, das sind halt auch christliche Hochzeiten, aber vielleicht ist es dasselbe. Dann gibt es massenweise dieses Gericht und irgend so eine Colas, Pepsi, irgendein...
Pepsi?
irgend so ein von Sprite, von diese eklige...
7-Up.
Dosen da. Mm. Und dann sitzt man da, sitzen alle Leute am Tisch und fressen halt Zeug. Yeah. So. Und ich dachte so, ja, wie geil. Ich fand's halt lecker und umsonst. Und es gibt auch, habt ihr auch bei euch auch auf dem Tisch, Janne, diese Schüssel mit so komische Hülsenfrüchte? Bei uns ist das so, also in dem Dorf, wenn geheiratet
wird. Also Bissel.
Nicht Bissel, sondern
wo so
ein gelb. Nee, das ist so ein gelbe. Es ist ein bisschen glibberig und man kann so drauf. Also das hat eine dünne Haut. Und aber das gibt's wirklich an jedem
Hochzeit. Ach, diese weiß.
Auf jeden Fall gibt's da diese Snacks und ich habe das alles gegessen und hatte danach irgendwie ganz schlimme Magenbeschwerden. Bei in dem Dorf, wo wir waren, gibt's ja auch keine unser Bad, also wo wir waren.
So steht
da gibt's, da gibt's nur ein Loch.
Ja. Yeah. Man muss sich so hinknien.
Bei uns war es so, dass die Kinder eigentlich, die uns besucht haben, meistens, also wenn sie deutsche Kinder waren, einfach so schlechtes Essen gewohnt waren oft. Dass sie das so aufgeschleckt
ja,
haben.
Mann.
Und so, oh mein Gott, das ist so lecker und
schmackhaft.
Hier ist Rahma. Also ich komme ursprünglich aus Eritrea. Bei uns war das damals so, als ich Freunde eingeladen habe. Zum Beispiel, ich erinnere mich an eine russische Freundin, die ich hatte und auch ein paar Türken. Die haben jetzt, als sie unser Essen gesehen haben, haben sie zuerst angewidert geschaut. Danach haben die gemeint, also die wollten es eigentlich nicht essen zuerst. Das war immer der erste Eindruck. Und da wir auch alle meistens aus einem Teller essen, waren sie es halt nicht gewöhnt, weil die von zu Hause aus gewöhnt waren, dass jeder einen Teller bekommt. Deswegen haben sie sich auch sehr, sehr zurückgehalten beim Essen dann. Dann hat sie es probiert und dann fand sie es echt lecker. Danach hat sie mich auch immer gefragt, ob meine Mutter es wieder gekocht hat.
Also entweder waren sie überfordert und es hat ihnen nicht geschmeckt und sie haben es so liegen gelassen. Oder sie haben richtig, als hätten sie noch nie in ihrem Leben gegessen. Mhm. Und meine Mom kocht schon gut. Sie kocht schon gut, aber sie ist nicht... Sie ist jetzt keine, also ich liebe dich, Mama, aber sie ist ja nicht direkt vom Palästina, sie ist jetzt nicht die...
Sie ist die zweite Generation.
Ja, ich habe jetzt nicht so eine Mama, die jetzt so eine stämmige, ich lebe für den Haushalt Mama ist, so, das ist sie nicht. Sie hat auch andere Sachen halt auch gemacht und ist nicht so, wie man sich vielleicht romantisch so die Mutter vorstellt, die eine Einwanderer-Mama ist. Das ist sie halt gar nicht so. Aber sie kann trotzdem gut kochen, aber für die deutschen Kinder oder für viele war das so... lecker,
das
Schmackofatz. Und das fand ich halt schon interessant, wie so Essenskultur überall ganz ganz anders ist.
Da ist es so, wir zu Hause in unserer Kultur, da essen wir mit Hand. Also wir benutzen kein Besteck, sondern wir essen mit Hand. Und ich mag es so, zwar so zu essen, aber dafür hatte ich voll die Probleme, wenn wir bei Freunden zu Hause waren, also bei Deutschen, und die da mit Messer und Gabel gegessen haben, bei denen sah es immer so einfach aus. Und ich habe mir immer da so einen abgerackert, also ich hatte es voll schwer. Und deshalb war mir das immer voll unangenehm. Es gibt auch noch manche in Bangladesch, die essen halt auf dem Boden. Dann haben wir, hat meine Mutter auch immer so eine extra Decke gehabt für den Boden. Das hat sie dann da so hingelegt. Und dann saßen wir alle auf dem Boden und haben auf dem Boden mit Händen gegessen und so. Das war mal richtig schön.
Hi, ich bin Abby und meine Eltern kommen aus Sri Lanka. Wir sind Tamilen und bei uns gibt es sehr scharfes Essen, viel Curry, viel Reis. Und Nachtisch ist dann eher sehr Zucker oder Butter oder milchreich. Und früher war das so, dass wenn Kids dann mal bei uns essen waren oder irgendwie unsere Sachen probiert haben, dass es für die erstmal alles irgendwie ein bisschen komisch und eklig und matschig aussah, weil Currys halt eher so braun oder grün-gelb Farben haben und war halt alles so pampig. Und dann haben wir ja auch noch mit den Fingern gegessen. Das war dann erstmal alles so, nee, finden wir nicht so cool. Aber wenn es dann zum Beispiel auf Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten die Vorspeisen gab, das sind dann meistens irgendwelche frittierten Sachen, da sind die alle drüber hergefallen, weil es so lecker war und da gab es dann halt auch immer auf Geburtstagen die Variante für die Deutschen, die dann nicht so scharf war.
Mir hat ein Kollege mal erzählt, mit dem ich in Ghana war, vom Afrodeutschen Akademikernetzwerk, er mag die Küche von seiner Familie, sie ist aus Sierra Leone, richtig gern, aber damals, als er bei deutschen Freunden zu Besuch war, hat er sich selber eingeredet, das sei lecker, weil er so sozusagen stolz war, er fand es cool, bei den Deutschen angekommen zu sein, und hat im Nachhinein gesagt, das Essen war so scheiße, aber ich hab mir eingeredet, es sei lecker gewesen, weil ich endlich bei den Deutschen esse. Wie war so dein Verhältnis so, wenn du bei Deutschen gegessen hast, hast du dir dann auch eingeredet, es sei lecker?
Ja, leider ja, weil es sind immer die traurigsten Gerichte gewesen, wo ich mir dann so dachte, so, boah, das ist ja voll geil. Und das Schlimmste war Dosenravioli. Diese Maggi-Dosenravioli, die kommen in so einer 500 Gramm oder 1 Kilo Box. Es war bei Familie Eberhardt, eine Nachbarnfamilie von uns. Ich glaube, es gab sogar Eberhardt. Auf jeden Fall, die haben halt diesen Dosenravioli gemacht. Und also oft genug war ich quasi bei ihm zu Besuch, aber ich durfte da nicht mitessen. Dann dachte ich mir so, ja, vielleicht ist es, weil das sind halt diese Memes so, man darf dann irgendwie nicht dabei sein, du musst so im Zimmer warten. Und dann, wenn ich dann bei den Dosenravioli mal teilhaben durfte, dann war das so, Dosenravioli. Aber Dosenravioli sind richtig widerlich.
Ja, aber das weißt du jetzt. Aber damals war es so stolz, dass du mitessen kannst. Damals dachte
ich
mir so,
ich bin dabei, ich habe mich jetzt zum Essen aus dem Zimmer geholt, ich bin jetzt Teil des
Ganzen. Genau, das hat er auch bestimmt.
Aber so seltsam eigentlich, weil es nicht mal...
Im Moment fand er es
wirklich. Wenn sie jetzt so einen kranken Braten gemacht hätte, mit Knödel und Dings, und ich kannte das ja von meiner deutschen Seite, also von meiner Oma, ich wusste ja, was eigentlich so geile deutsche Küche kann, aber die kommt so mit Dosenravioli, ich war so, oh, das schmeckt gut. Mit so Maggi noch drauf machen. Aber es ist eigentlich richtig traurig. Es ist zum Beispiel bei dir jetzt so, wenn du abends was isst, wenn es nicht warm ist, dann zählt es als Abendessen.
Nein.
Exactly.
Nein.
Exactly.
Das zählt nicht.
Es gibt kein Abendbrot. Was ist ein Abendbrot? Das ist ein Snack.
Und aber hat deine Mom, hat die nicht Abendbrot gemacht?
Doch. Aber ich habe immer gesagt, so, was ist ein Abendbrot? Ich will ja was Warmes essen abends, weil wenn ich
das habt ihr dann so gemacht? Scheiben zum Abend? Käsescheiben und...
Einmal. Wir wollten früher, weil wir halt nie Essen zu Hause hatten und ich irgendwann es leid war zu kochen, haben wir so gesagt, ja, sie soll einen Essensplan sollen wir so machen. Dass halt was Essen so gekocht ist.
Mhm.
Okay, erster Tag,
auf dem Essensplan steht irgendwie so, ich glaube, Kartoffeln mit irgendwie Schnitzel oder sowas. Mhm. Ich komme nach Hause von der Schule, ich denke mir so, ja, Mann, Kartoffeln mit Schnitzel, der ballert jetzt, ich hole mir direkt diese große Curry-Ketchup aus dem Apothekerschrank. Mhm. Dann komme ich nach Hause, dann ist da einfach nur ein Topf mit Wasser und daneben sind halt Kartoffeln.
Warte, nicht mal Salz?
So. Nee, also nicht mal gekochte Kartoffeln, rohe Kartoffeln.
Ach so, du solltest diese
machen. So do-it-yourself-Kid-mäßig.
Ich bin Vivi. Die eritreische Esskultur, also ich bin halb-halb, das heißt halb Eritreerin, halb Slowenin. Also wir essen von einer großen Platte mit den Händen alle zusammen. Und das war für viele Kids einfach so, boah, nee, krass. Wo dann abfällig dann zu Hause bei den Eltern drüber dann ein bisschen gelästert wurde. Und wenn ich dann beim nächsten Mal irgendwie gekommen bin, dann hieß, ja, also haben aber, glaube ich, viele, viele, viele Leute gemeinsam, wenn sie irgendwie deutsch sind oder nicht weiß und dann bei den Freunden zum Essen sind, vor allem beim Abendessen, so, why the fuck is this cold? So, warum essen wir hier belegte Brötchen zum Abend? Ich habe wirklich sehr lange gebraucht, um darauf klarzukommen. Ich bin richtig immer so unbefriedigt nach Hause zu meiner Mama dann gegangen. So, hey Mama, so, warum essen die kaltes Essen abends? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe es wirklich, also wenn es 40 Grad hat draußen, alles cool, aber dann Winter und dann halt auch immer so mega früh. So, hey, um 17 Uhr habe ich einfach noch keinen Hunger auf Abendessen. Und wenn ich es dann esse, dann liege ich doch um 10 Uhr abends im Bett und hab Hunger. Ist doch voll blöd.
Ach so.
Ja, weil...
Aber warum? Warum?
I don't know. Das war so die... Das
hast, hat deine Großeltern, deine Deutschen, haben die gekocht?
Also ich, ja, meine deutsche Oma konnte sehr, sehr gut kochen. Das war auch sehr lecker. Aber ich habe das oft verschmäht, weil ich habe ja nie Rind gegessen, meine ganze Jugend, weil mein Papa mir das halt so...
Also nur Geflügel.
Nur Geflügel.
Burger, mittlerweile isst du Rind.
Ja, mittlerweile esse ich Rind. Schmeckt auch gut so. Aber meine ganze... Ich habe wirklich, bis ich mit meiner ersten deutschen Freundin zusammen war, nie Rind probiert, weil es auch nicht zu uns nach Hause gekommen ist. So, wir hatten kein Geld für Rind.
Ich hatte einen Nachbar und der hat immer dasselbe zu essen gehabt am Abend. Nudeln mit irgendeiner ekligen Soße und Eistee. Wir haben uns darüber lustig gemacht.
Okay. Ja, das ist ja wie früher auch Leute in der Schule Nudeln mit Ketchup hatten. Also Gott. Ich kannte so viele Deutsche, die haben Nudeln mit Ketchup gegessen. Ich finde das ja wieder...
Ja, aber warum mögen viele keine Gewürze? Das ist, finde ich, sehr interessant.
Mich würde ja wirklich interessieren. Es gibt ja so latenten Humor über Weiße, wo man so sagt, wenn die kochen, ist so spiceless. Ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne Gewürze.
Also ich mag es auch nicht scharf. Ich mag es auch. Magst du scharf?
Ja.
Scharf. Nee, aber scharf.
Scharf, richtig scharf. Spicy, sodass mein Maul brennt.
Nee, das mag ich auch nicht. Aber
es darf nicht zu scharf sein, dass man nichts mehr schmeckt.
Ja.
Aber es darf schon echt eine gute Hitze haben.
Das würde mich interessieren, ob euch Würze zu viel ist. Ich weiß halt zum Beispiel, bei uns war es halt auch immer so, ich hatte ja viele palästinensische Verwandte hier. Bei meiner Tante, die hat zum Beispiel immer...
Chaltag Mariam.
Mariam. Und die hat, ja, es gab so ein Abend, nicht Abendbrot, sondern ein Abendbuffet. Aha. Und dann gab es manchmal, es gibt so diese Käsekugeln oder Joghurtkugeln in Olivenöl drin.
Ja.
Mit Satter zum Beispiel. Dann nimm, und dann hast du so Brot und dann tust du das da so reintunken und so. Ganz viel Eier, also ich habe, also viele Araber essen viele Eier. Und die hat die aber auf beiden Seiten also ja. Die Deutschen, die tun ja die Eier nur, dass so oben
das so, Eigelb so dunkel wird.
Dass es unten so ist, ja.
Das verwirrt mich immer.
Genau, und bei uns ist es so, dass es auf beiden Seiten so... Ja, genau. Dass das beides ölig und knusprig ist sozusagen vom Ei. Und das heißt, das hatten wir dann immer da. Aber dann zum Beispiel, so wie wir jetzt auch gerade, dann gab es aber auch so Brezeln und sowas, weil wir natürlich in München sind so. Und das fand ich, das finde ich schon... dann auch immer nice, also wir haben das dann auch in so eine riesen Runde gegessen, dass es halt schon etwas Geselliges ist.
Ja,
so.
Voll.
Dass man halt miteinander spricht, dass man es auch zelebriert. Klar, okay, für die Person, die dann immer in der Küche ist und alles bringen muss, dass meistens eine Frau ist, aber wenn sie es gerne macht, das habe ich immer so, ich habe das immer total geliebt. Also ja. Wie ist es so für dich gewesen, den Unterschied zu sehen? Ich hatte das ja in meinem Alltag so, aber bei dir
entweder warst du in Deutschland oder du bist ja dann jeden Sommer nach Palästina gereist. Wie war das für
dich? Viele Sommer, nicht alle Sommer.
Wie ich ja vorher schon gesagt habe, ich hatte das dann quasi in einer umgeänderten Form, ohne halt arabisches Essen, sondern weißt du, so mit Pizza. Das war dann so dieses Gesellige, was du gerade angesprochen hattest. Das ist ja sowieso
etwas. Ja, aber mit so Deutschen.
Mit so Deutschen, ja.
Also wir hatten immer nur arabische Freunde.
Genau, wir hatten es halt nie. Also wir hatten auch arabische Freunde, also von meinem Papa, aber es war halt nie so, Kinder in meinem Alter waren nicht Araber. Und das sind auch die besten Erinnerungen, oder ein paar von den besten Erinnerungen, die ich an Palästina habe, sind diese Abende, wo du, und unsere Familie ist riesig, und dieser Tisch geht halt 10, 15 Meter, zig Gerichte drauf, Huhn, Reis, Nudeln, alles. Mhm. Und die ganze Familie sitzt halt zusammen, man tauscht sich aus, so, man isst da, man ist geil. Und dann sitzt man auch da zusammen, man trinkt Tee, man isst so bissel, Süßigkeiten kommen dann, Fawake, also so Gemüse und Früchte kommen dann noch. Also das sind die besten Erinnerungen, die ich habe. Es ist sehr schade, dass wir das hier nie hatten eigentlich.
Ja.
Also das hätte ich eigentlich sehr gerne gehabt, weil ich glaube, dass ich das so gesehen hätte wie du. Also das ist das, was ich eigentlich auch immer haben will.
Habt ihr auch diese Käse, diese Frischkäsebällchen?
Ja, es gab die alle. Es gab so diese Frischkäsebällchen, dann so Peperoni dazu.
Dann
so eingelegte Oliven mit so
diese grünen
Oliven, dann gab es natürlich so Labané, also Joghurt mit Olivenöl drauf, Pommes, Babaranoush, also diese ganzen Sachen natürlich auch. Also der Tisch ist halt dann voll gedeckt, du kannst von allem was haben.
Ja,
es ist so, das ist aber auch, ich finde es halt sehr spannend, wie sich so Esskulturen, gerade zwischen jetzt der deutschen und der arabischen zumindest, irgendwie so krass unterscheiden. Eigentlich ist jedes Abendessen, in Palästina zumindest, ist so gesellig, man isst dann auf jeden Fall zusammen.
Ja.
Weil es aber, glaube ich, auch daran liegt, ist, dass es da so heiß ist, dass es die einzige Zeit ist, wo man so in Ruhe mal sitzen kann und du kannst es aushalten und draußen sitzen und so in Ruhe essen.
Abends,
ja. Ja, abends, genau. Und du hast halt eigentlich in Deutschland genau das Gegenteilige. Du hast so dieses Abendbrot, so trockenes Brot mit Butter, und dann gehen alle zu Bett um 7 Uhr, nachdem der Sandmann fliegt.
Wir hätten echt, aber du bist ja halb Alman, aber ich verstehe diese Abendbrotkultur einfach
nicht. Ich habe halt null, das ist ja genau die Sache, ich bin ja halb Deutsch, aber ich habe dieses Deutsch-Deutsch-Sein habe ich nie so erlebt.
Also das heißt, deine Mama hat es ja probiert, sie hat ja manchmal
Abendbrot. Yes, she tried me, aber ich habe das nicht gegessen, weil das ist kein Abendessen. Genauso wie sie auch manchmal, als wir in der Schule waren, hat sie so versucht, so deutsche Essen mitzugeben, so ein Wurstbrot oder so.
Ich fand das halt auch super, also wie du auch sagst, war super gesellig und so. Mein Vater sieht das anders, weil, also mein Vater kommt aus Nigeria, und wenn wir da essen, dann wird so geschwiegen. So.
Wie ist denn der Unterschied zwischen palästinensischer
Kultur
und nigerianischer?
Also ich kann nur von deutsch-palästinensisch reden, weil meine Familie ist von
deiner Auffassung.
Und zum Beispiel, wenn wir gegessen haben, also mit meinen deutsch-palästinensischen Verwandten, wir haben auch immer so arabisch und deutsch, also so ein Mix. Deswegen fühle ich mich am wohlsten auch, da ich mir letztens mit meinem Bruder darüber gesprochen, wenn ich so rein das Arabisch höre, ist das für mich richtig anstrengend.
Ja.
Und wenn ich Arabisch mit Deutsch höre, dann ist es so, fühlt es sich wohl an. Und es ist nicht so, dass ich nur die, also ich verstehe auch die arabischen Begriffe, ich muss die deutschen Wörter nicht hören, aber es float einfach so. Es ist so nice. So, also man sagt irgendwie, ja, Huwa Majnun, und dann Baden ist er dahin gegangen, und ich habe mir so, also Baden heißt danach, so, das sind so Dinge, genau, und es ging ganz oft, wir haben ganz viel über alles, über Verwandte gelästert, über Onkels, über die Tanten, über was hat der für einen Job, der hat gar keinen Job, über es gibt Rabattaktionen bei Lidl, soll man das machen oder nicht, also so, und man hat gegessen so. Und für meinen Vater, beim Essen wird nicht geredet, es ist einfach so, no, you're constant, we are eating, so. Und immer, meine Mom war alleinerziehend, und mein Vater, ich habe mich immer richtig gefreut, wenn mein Papa mal nach Hause gekommen ist, und manchmal ist er halt abends von der Arbeit gekommen, und dann hat er halt auch gekocht. Und mein Vater kann schon ein bisschen besser kochen als meine Mama. Also, vielleicht ist es halt einfach auch, weil er in Nigeria gelebt hat, so. Er hat es auch richtig zelebriert. Meine Mom hat es halt gemacht, weil sie muss, also nicht als aber weil sie halt meine Mama ist und so, und sie kocht auch wirklich gut. Also, sie kocht viel besser als die durchschnittsdeutsche Mütter, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber genau, mein Papa, der macht sich seine Kochtöpfe und sein Dings und hat sein Hackebeil, und dann schneidet er den Fisch, dann taut er den auf, dann hat er seinen Suppenhuhn, und kocht mit Liebe und bla und alles, aber es wird geschwiegen. Also ich frage mich, ob, wenn ihr vielleicht auch nigerianische Dads habt, ob das so eine Sache ist. Ich habe mich da nie diese Frage gestellt, weil wenn ich in Nigeria bin zum Beispiel und dort esse, reden die auch nicht so sehr und so viel, aber ich bin so Gast, so sie bringen mir halt Essen und es ist nicht so.
Hast du mal jemanden so europäischen nigerianisches Essen
probieren lassen? Oder war mal jemand da, der das dann probiert hat? Weil wir waren ja letztens nigerianisch essen, also wir waren jetzt schon zweimal nigerianisch essen, aber das erste Mal haben wir Egusi-Soup gegessen.
Egusi.
Und der Taste ist schon, es ist neu, also man hat das noch nicht probiert. Hast du da irgendwie so negative Reaktionen irgendwann mal gehabt? Weil es mir jetzt geschmeckt, aber es ist so ein Geschmack, an den ich mich gewöhnen muss auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht, was ich irgendwie, es ist zum Beispiel Jollof-Reis, man kennt den Geschmack schon so, es ist jetzt nicht so entfernt. Aber Egusi war nochmal was ganz, so Poppy-Seeds.
Genau, diese so ein schleimiges.
Genau, und das war was ganz anderes.
Ich finde Egusi richtig gut. Ein Kumpel von mir, der ist äthiopisch und halb spanisch, der ist Candy, der ist jetzt auch Fußballspieler.
Shoutout.
Aber der ist so ein wählerischer, der konnte das nicht essen, das war ihm zu. Ihr habt es doch immer verarscht mit diesem afrikanischen Essen und so. Er hat auch so Dschungellaute gemacht und so. Er so, ja, bleib mir weg. Aber wir haben dann auch sein Injera uns darüber lustig gemacht. Weil es so, Injera ist äthiopisches Gericht und es ist so Sauerteigbrot. Dann wir hatten auch Friends, die schwarze, also jamaikanische Wurzeln hatten, die fanden das auch too much. Für die meisten ist es too much. Es ist zu spicy.
Also ich war bis vor kurzem mit einem deutschen Mann zusammen, bei dem es mir und auch ihm sehr schnell wichtig war, dass er so die genähten Dishes mal durchprobiert. Und da war meine Priorität auf jeden Fall Fufu und Plantains, also Kokor bei uns, mit so Bean Stew und so. Also seine Reaktion war definitiv positiv. Da gab es überhaupt nichts, wovor er sich irgendwie geekelt hätte, auch immer so Jollof und so, der war einfach am Start.
Und in Nigeria ist es so, dass die Leute, oder mein Vater ist Arbeiter, also seine Familie ist Bauern und so, da verrichtest du hier richtig harte körperliche Arbeit. Und sowas hat so viele Kalorien, so ein Grießbrei oder...
Ja, Fufu zum Beispiel.
Fufu. Es ist nur Kohlenhydrate. Das ist nur pure Kohlenhydrate. Und das ist, wenn du halt richtig schwitzt und den ganzen Tag hart arbeitest. Aber für so fette, nicht bewegende deutsche Menschen ist es so, also es ist einfach viel zu much.
Karin von Rednixon hier. Schon interessant. Also, ich muss an dieser Stelle, glaube ich, erstmal sagen, dass ich kamerunischer Afrikaner bin. Also aus dem Westen Afrikas. Und was Essen angeht, andere Kinder, wie sie darauf reagiert haben, das war schon sehr interessant. Ich erinnere mich noch wirklich bildlich an ein Erlebnis, wo ein damaliger Bekannter von mir, man hat sich auseinandergelebt, mich besucht hatte. Ich meine noch übernachtet und wir war mit meinem damaligen Cousin, der Student war, im Kino und kam dann zu mir nach Hause und meine Mom ist ein riesiger Fan von Innereien und hat dann Innereien sozusagen gekocht und das ist sehr geruchsintensiv, also für die durchschnittliche bio-deutsche Nase, die wirklich nur an bio-deutsches Essen gewöhnt ist, ist das was völlig Fremdes. Und er hat sich die ganze Zeit beschwert, wie sehr es stinken würde und hat die Nase zugehalten, nicht durchs Haus gerannt. Und anfangs habe ich verteidigt, aber irgendwann habe ich dann auch zu meiner Mom gesagt, hey Mama, könntest du es in nächster Zeit nicht mehr machen, weil meine deutschen Freunde finden, das stinkt voll. Und she put me in bliss. She checked me real quick. Nein, dass sie es nicht machen wird und dass sie es weiterhin kochen wird. Und I better get used to it, ne? Aber ja, die Reaktion von diesen Kindern war einfach so, ja, es stinkt, die macht schon wieder irgendwas Afrikanisches, so dieses, guck mal so, gepaart halt mit den ganzen anderen Fragen, so, dann mit dem ganzen Bild, Hütten und so weiter und dann komisches Essen, das man nicht erkennt. Aber bei uns war Essen nur so ein Tipp, niemals vom afrikanischen Onkel oder Vater eine Flasche öffnen. Also immer, Korrektur, niemals nicht vor ihm öffnen, also in der Küche oder so, immer vor den Augen. Because you could put some poison in it, hat mir mein Vater damals beigebracht als Kleinkind. I will never forget. Ich habe das einmal gemacht von meinem Onkel. Das ist zum Beispiel auch ein Teil der Essenskultur. Getränke werden immer vor dem Gast oder vor dem Beschenkten aufgemacht. Niemals in der Küche oder nach vorne gebracht offen. Auf gar keinen Fall.
Also ich habe nicht so krasse Stories wie so manche vietnamesische Kids, die für ihre Brotzeitboxen ausgelacht wurden. Das ist mir eigentlich nicht passiert.
Hattest du eine Brotzeitbox?
Ich hatte eine richtige Brotzeitbox. Meine Mom zum Beispiel, die hat nur, die hat so Fladenbrot mit einem Teller bekommen in Alufolie und ist damit in die
Schule geschickt. Aber dieses Fladenbrot getoastet mit Nutella drauf, anders geballert.
Es schmeckt gut, aber es war so, sie war so richtig die Ghetto, die arme, verwahrt. Ich meine, meine Mom ist in den 60er, 70ern in die Schule gegangen und
und war dann die Araberin mit der Monobraue und die dann mit so einer Alufolie.
Yes! Das war das Essen früher. Alle packten so ihre komischen Brote.
Die anderen hatten halt so Butterbrötchen. Aus. Wie war das mit dir? Wie war das so dein...
Ich erinnere mich, als ob es gestern wäre. Ich hatte so einen abgeranzten 4U-Rucksack, so vom Flohmarkt irgendwie. Und ich habe das Bild vor Augen, als ob es gestern gewesen wäre. Ich hatte immer so ein Dreieck, also so ein Randstück vom arabischen Fladenbrot in Alufolie mit Nutella drin. Wenn ich das ausgepackt habe, nach Hamra, ich sag dir, dieses Ding hat geballert. Ich meine, es ist ja auch nur Zucker, aber das war so lecker. Und wenn ich dann
hat dir dein Papa gemacht?
Nein, ich habe mir das selber gemacht. Ach so. Mein Papa hat keine Pausenbrote gemacht, hat geschmiert. Und meine Mama hat dann ab und zu so Pausenbrote versucht zu schmieren mit so Brot und Butter, also so vom Fisch oder sowas.
Ich hasse ja auch Butter auf Brot.
Und das war, ich habe das nie gegessen. Also es hat mir auch leid getan, weil ich wollte jetzt nicht so das Essen so verschreien von meiner Mama, weil es auch disrespectful ist. Aber mir hat das nie so...
Aber magst du Butter zwischen deinem Belag? Und so ist es so direkt, entweder direkt was drauf?
Ich mag aber auch generell so, ich bin kein Fan von Brot mit Wurst oder Käse und dann wieder Brot, sondern ich mag halt gerne, keine Ahnung, mach Hot Sauce Salat drauf oder so. Irgendwas Cooles halt dazu, so eine richtige Soße.
Gurken.
Ich mag es mit so Essiggurken. Also, deswegen habe ich mir ja ganz oft auch Essen selber gemacht und ich habe halt auch oft Gerichte vom Abend von davor halt mitgenommen, so Pizza oder Satarbrot. Und dann schauen sich halt die Leute an. Ich habe auch zum Beispiel, weil ich bin auch sehr oft mit einer Dose Thunfisch in die Schule gegangen.
Echt?
Ja. Was soll ich machen?
Weil du Hunger hattest und irgendwas...
In der Früh, du gehst in die Küche, du siehst halt nur so dieses traurige Brot und Butter, aber du siehst auch, okay, dann kann ich eine Dose Thunfisch noch mitnehmen. Dann habe ich halt einfach anstatt so Wurst oder sowas mit einer Dose Thunfisch bin ich dann in die Schule gelaufen.
Aber nicht mal Sardinen, sondern Thunfisch.
Thunfisch in Sonnenblumenöl eingelegt, so abgegossen.
Okay. Und dann so, aber hast du es mit Brot gegessen?
Manchmal mit Brot, manchmal nur Thunfisch.
Krass.
That was the life. Hustling. Es war schon anders und der Thunfisch riecht ja auch sehr intensiv. Man wird dann schon komisch angeschaut, wenn man so mit einer Dose Thunfisch...
Ja?
Alle anderen holen so Pausenbrote raus und du holst halt eine Dose Thunfisch raus. Ist different, aber...
Was hat es dir für so ein Gefühl gegeben, dass die anderen so eine richtige Brotzeitbox hatten?
Ja, arm. Also ich erinnere mich, es war ja auch so Prestige, welche Brotzeitboxen man hatte. Es gab doch diese blaue von Hoffisterei.
Ja, die kenne ich.
Diese King gefühlt Pausenbrotdose halt.
Ja.
Und ich habe auch mal eine geklaut, ich bin ehrlich. Weil ich sie halt haben wollte.
Unbedingt so als Statussymbol.
Ja, weil
du wolltest als Statussymbol so eine gute... Yes.
Du siehst ja deine anderen Mitschüler, was die alle mitbringen. Ja. Es ging mir nie per se um das Essen selbst. Wie diese Flaschen, die so isolierten Flaschen.
Ich fand die so eklig. Ja.
Und ich habe die nie verstanden. Ich bin halt wirklich jede einzelne Pause mit so einer Penny, 15 Cent
Flaschen,
Isodrink.
Aber ich hatte schon eine richtige Brotzeitbox. Ich weiß sogar einmal, meine Mama hat mir immer so, sie hat in der Früh immer Brötchen aufgebacken, so Vollkornbrötchen, und dann hat sie mir auch so Lachsbrot oder so gemacht. Und dann meinte so mein Geschichtslehrer, oh Malcolm, dir geht's aber gut mit deinen Lachsbrötchen. Und ich hab so meinem Brötchen, ich so, ja, kann man sagen. Sie hat sich da schon...
Hattest du Pausengeld?
Wann hast du das erste Mal Arabisch in Deutschland auswärts gegessen? In einem Restaurant zum Beispiel?
Also Falafel, wenn wir halt unterwegs waren. Also ich erinnere mich noch sehr gut, da waren wir 11 oder 12 und wir haben halt nicht so viele Reisen gemacht. Also innerhalb Deutschlands, und dann waren wir das erste Mal in Berlin.
Ah.
Da bin ich mit meinem Papa und meiner Schwester... sind wir nach Berlin gefahren im Auto.
Mhm.
Das war so richtig, es ist sehr eindrücklich, weil es halt so weit weg war. Und im Auto war das ist eine lange Reise, irgendwie 7 Stunden oder so. Oder 6. Naja, auf jeden Fall ist eine lange Reise. Und da haben wir am Checkpoint Charlie ein Falafel gegessen. Und es war so seltsam irgendwie, Falafel auswärts zu essen, aber in Deutschland trotzdem. Es ist auch, glaube ich, ein bisschen weird, dann arabisch essen zu gehen, wenn du das ja auch zu Hause...
Genau, das fand ich halt auch genau.
Weil dann so alle sagen, oh, Libanese ist so fein. Dann sage ich so, ja, okay, Libanese schmeckt bestimmt gut, aber ich kann nach Hause gehen und habe quasi bessere palästinensische Versuche.
Ja, weil ich war auch, glaube ich... Wir sind echt selten in Restaurants gegangen, als wir aufgewachsen sind. Aber es gab immer einen Griechen. Also meine Mama und ich und mein Bruder, wenn es mal eine gute Woche war, meine Mutter gut Geld verdient hat, dann sind wir zum Griechen gegangen und haben dort immer so Gyros-Teller oder sowas gegessen. Und das fand ich auch gut und so, aber wir sind nie in ein arabisches Restaurant eigentlich gegangen, soweit ich mich erinnern kann. Wenn, dann halt bei unseren Verwandten. Und dann, weil ich einzig Student war, der Gruß an Yunis, und hatte ich so meine halb, also wir waren eine Gruppe von alle halb Araber. Einer war halb irakisch, halb ägyptisch und ich halb palästinensisch und noch eine, die glaube ich halb jordanisch oder sowas war.
Die war
und,
auch da.
Ja, aber und genau, aber und der eine war dann noch halb türkisch, war halb deutsch oder so, ja. Aber das war so unser, dieses Mix mit Arabisch war so unser Ding. Und wir haben auch zusammen halt studiert. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, so let's go, lass uns mal in so ein Restaurant gehen. Wir haben ja auch Arabischkurs zusammen gemacht an der LMU. Und dann sind wir in so ein ganz feine, teure Libanesen gegangen.
An der Münchner Freiheit.
Nee, in Bogenhausen. Am Marabella Park. Und es war auch lecker und gut, aber es war so komisch, sozusagen in einem Restaurant diese Sachen jetzt zu bekommen, die so also Hausmutterkost sind. So ist jetzt nichts so.
Vor allem, du weißt es ja eigentlich besser.
Ja, und dann wird es dir so teuer für 18 Euro, 20 Euro so den
derselbe Scheiß. So
Oder Kichererbsenbällchen oder so Scheiße. Und das fand ich schon komisch. Also es war schon lecker. Und dann ist auch so, Palästinensisch ist ja nicht gleich Libanesisch. Ja, ist ja nochmal ein Unterschied und so. Aber das fand ich dann irgendwie weird und strange.
Wie war das bei euch zu Hause? Wenn deine Mom jetzt zum Beispiel gekocht hat, war sie so, ja, lad deine Freunde ein. Oder wenn jemand da war, haben sie gesagt, ja komm, du bleibst auf jeden Fall zum Essen. Weil das ist ja das, was ich nie von irgendeinem Deutschen so kannte zumindest, oder deutschen Eltern, dass sie so darauf erpicht waren, ihre Kochkünste mir zu zeigen. Mein Papa ist das Gegenteil. Er sagt, bring jetzt die, ich koche für alle, ich mache Falafel, ich mache Pizza. Egal was, so, der war richtig darauf erdacht, so seine Skills so zur Schau zu stellen.
Verstehe.
Kennst du das?
Wir haben niemanden nach Hause geschickt und jeder konnte immer bei uns essen oder sowas. Aber sie war jetzt nicht scharf drauf, irgendwie 1000 Leute bei uns zu haben. Weil wir jetzt nicht so eine große Wohnung haben und sie jetzt nicht so das Hausmütterchen ist, die so zur Schau stellen möchte, wie geil sie so Häuschen machen kann. Nee, so war es eigentlich nicht. Es war halt so, wenn wir wussten, es kommt Besuch, das habe ich ja schon in der Folge über Sexismus gesagt, dann ist sie ausgerastet. Nein, Güte, das kann doch nicht sein. Und die Ecken sind so dreckig und wir müssen doch eine Snackmischung holen. Und nein, das kann doch, wir können ja den Gästen doch nichts anbieten. Nein. Und du musst jetzt sofort zum Lepani laufen und du musst jetzt noch Chips kaufen. Und nein. Also das war ihr schon wichtig, wenn Gäste kommen. Aber sie hat es nicht drauf ankommen lassen.
Ich glaube, das müssen wir eh mal in einer anderen, also in einer separaten Folge so aufkochen. Weil das hat ja auch so ein bisschen mit so, es hat mit Männlichkeit zu tun. Weil mein Papa ist da sehr, sehr ähnlich. Also so zu einem gewissen Grad denkst du erst so voll der gesellige Mensch und so, man kommt ja mit jedem klar, aber am Ende des Tages ist er trotzdem einsam. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es sehr vielen Männern irgendwie so geht, weil sie ja auch über nichts reden, so wie dein Papa auch über nichts redet anscheinend, ist mein Papa auch genauso. Du weißt nicht, ob es ihm jetzt gut geht, geht es ihm schlecht, du weißt nur, er ist gerade sauer, aber du weißt nicht, warum er gerade sauer ist.
Zum Beispiel mein Papa, er kann kommunizieren, wenn er kocht. Er kann kochen und dann essen wir zusammen oder so. Oder manchmal einmal, als ich meinen Unfall hatte, er hat was für mich gekocht und in meinen Kühlschrank. So, aber das ist aber vielleicht seine Kommunikation, aber er hat nicht mit mir mich angerufen und gefragt, wie geht's dir oder was ist dir passiert oder so. Er hat schon immer wieder gecheckt, pragmatisch, ist die Narbe hässlich oder hübsch? Können wir die noch richten oder nicht? Aber er hat nie gefragt, wie es meinen Gefühlen geht, sondern halt so immer sehr pragmatisch.
Also unsere Eltern sind sich in ihren Rollen irgendwie sehr ähnlich. Meine Mama ist auch so wie deine, so, sie macht auch Haushaltding, aber es ist jetzt nicht so, dass sie das so voll zelebrieren würde, gerade kochen.
Ja.
Und mein Papa ist auch so emotionslos, bisschen so kalt, würden wir jetzt sagen, weil wir sie ja voll näher kennen.
Nee, aber ist auch so. Also mein Vater ist richtig, der ist ein Block aus Eis.
Mein Vater ist ein Block aus Zorn.
Ich liebe meinen Vater, aber das ist echt, der Typ hat so eine kurze Zündschnur. Also das
also ein bisschen cholerisch.
Mich würde interessieren, um zum Essen zurückzukommen, wie war das für dich zum ersten Mal so bei anderen migrantischen Kids zu essen? Also deren, also ich hatte ja zum Beispiel, wir hatten so, die, also bei Kenny gab es immer Injera und ich fand es eigentlich schon ganz gut, also ich fand es auch lecker und so. Ich hatte auch ein paar Freunde, wo wir türkisch gegessen haben und es fand ich auch ganz gut. Also ich habe nie, glaube ich hoffe, so das habe ich eigentlich nie gemacht, aber ich bin auch so ein Allesesser, ich esse eigentlich sowieso
alles. Du bist ein Alles, ich bin da ein bisschen selektiver, also ich erinnere mich nicht so richtig an ganz früher, aber ich weiß, dass eines der Male, wo ich wirklich woanders gegessen habe, war bei meinen afghanischen Freunden, Shoutout Abu, Walid und Omar. Und die afghanische Küche ist jetzt ja nicht so weit entfernt von so Reisgerichten arabischer Küche, so. Das ist ja sehr ähnlich. Mhm. Aber da habe ich auch aus Respekt irgendwie, weil ich jetzt nicht zu verschmähen wollte, habe ich so Spinat gegessen. Ah. Ich habe dann so ganz wenig Spinat mit so ganz viel Reis gemischt, damit ich den Geschmack halt nicht mehr. Ich mag wirklich keinen Spinat. Dann habe ich immer so gegessen und dann war Abu auch so manchmal so, ja komm, dann können wir das machen mit Spinat. Dann war ich irgendwann so, ja, so, hey, ich mag eigentlich Spinat nicht so gerne. So, was, du hast doch letztes Mal gegessen? Ich so, ja, aber ich mag das nicht so. Aber jetzt so, aber das war so eins der ersten Mal und da sehe ich sehr ähnlich zu so den Kocherfahrungen, die wir mit unseren palästinensischen Seiten gemacht haben. Ist sehr so, sie zelebrieren das so richtig. Also man sitzt alles gemeinsam am Tisch. Da gibt es eine gewisse Seniorität auch so. Die Älteren, also der Vater kriegt als erstes. Und es ist sehr, also ich fand es immer sehr angenehm, die Erfahrungen zu machen, weil es auch so was Warmes hat irgendwie. Also ich kenne das irgendwie nicht so von deutschen Familien, dass man dann als Gast auch, also ist ja nochmal eine andere Sache, dass man als Gast dann so voll bedient wird irgendwie.
Ja.
Du kriegst ja zumindest in Palästina, wenn du Gast bist, und das haben wir auch ganz oft erfahren, weil wir auch oft so die ersten Tage zumindest so als Gäste betrachtet, du kriegst so das beste Stück vom Fleisch. Du kriegst so beim Maklubi, kriegst du so viel Mandeln, weil das so der geile Shit ist.
Ja.
Du kriegst immer alles als erstes, weil die
Leute das
so
haben wir auch, das
profieren wollen. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
Das ist bei uns auch so.
Und das kenne ich halt bei den anderen Dosen Ravioli, 4 Stück und dann ist vorbei.
Das ist bei uns auch so, dass meine Mama immer Gäste besser behandelt hat als mich. Und ich habe das, aber die Deutschen haben dich immer schlechter behandelt als ihre eigenen Kinder. Und das fand ich immer so komisch, so dass wirklich so, meine Mama hat immer, wenn jemand Fremdes da war, die besser behandelt, was ich auch gut finde, weil du bist nicht im Heimterritorium. Mhm. Es sollte es schon so sein. Aber wenn ich bei anderen zu Besuch war, wurde ich immer schlechter behandelt als die Kinder von den Eltern. Und das fand ich schon komisch. Ich weiß auch, dass ich zum Beispiel eine ganz andere Esskultur zu Hause hatte, weil bei uns, ich war viel so auf arabischen Geburtstagen, also deutsch-arabisch, deutsch-palästinensisch, und es ist immer Essen so ein elementarer Teil. Und dann war ich mit 13 mal auf eine Geburtstagsparty von, ich glaube, er war Deutsch-Russe eingeladen. Und ich weiß, dass ich den ganzen Tag, ich habe extra nichts gegessen, weil ich meiner Mama gesagt habe, ich bin auf eine Geburtstagsparty eingeladen. Am Ende haben wir nur Bier gesoffen und ich habe irgendwann, und ich so, ich trinke kein Bier, die haben halt nur Bier getrunken, ich habe Wasser getrunken oder so und die waren halt 13 oder 14. Und, wow. Und irgendwann habe ich dann so gemeint, so, Frau, wo ist denn das Essen? So, irgendwann konnte ich nicht mehr aushalten. Und die so, wir hatten so einen kleinen Kuchen gegessen, so, das war doch. Und dann dachte ich so, wow, okay, es gibt echt Kinder, die feiern Geburtstag und essen nicht. Mm. Und das fand ich so komisch. Wirklich, ich habe mich, es war so, dass ich habe die einfach gefragt, so, hey, Frau Dettlicek, so, what's good? Was haben Sie gekocht?
So, was pop?
Ich war ready.
Was kocht dein Mann?
Und dann war sie so, hä? Yes. Ja, es gab doch Kuchen. So, Kuchen zählt nicht, sonst ist doch kein Essen. Das ist so Snacks, ein Kuchen, das ist ein Snack. Und dann ist es halt, also es ist halt auch für, deswegen sind auch manche deutsche Kinder oder manche Kinder so, es gibt so Kinder, die essen nicht so, weil es schmeckt, sondern so genug. So, die sind auch drin dünn, die haben so Spaghetti-Beine auch und so.
Ja, ja.
Also beim Schwimmen, ich hatte immer dicke Schenkel.
Du hast jetzt einen Teller gegessen, das reicht.
Genau, sie essen so genug. Ist ja vielleicht gesund, vielleicht ist auch so bürgerlich, so ein bisschen Kohlrabi und portioniert. No. Aber ich habe es gegessen.
Man isst, was einem so schlecht ist eigentlich, dass man nicht mehr essen kann.
Leute, das war unser philosophischer Essens-Talk. Wenn ihr so andere Gerichte habt von eurer Heimatkultur, Elternkultur.
Oder so crazy Stories auch.
Erzählt uns davon, Stories, die ihr damit verbindet. Habt ihr Essensrassismus erlebt, wie irgendwie, dass man für sein Essen gehänselt wurde? Seid ihr Deutsche, wurdet gehässig als Kartoffel beleidigt? Lasst uns das auch, Deutsche ohne Migrationshintergrund dann.
Currywurst.
Weiße Deutsche.
Immer wenn ich Currywurst an Currywurst denke, finde ich das so widerlich. Ich weiß nicht warum. Currywurst, weil das, wenn ich so deutsche Küche mit irgendwas verbinde, ist es so Currywurst.
Ich finde, Berlin kaufe ich mir immer wieder eine Currywurst.
Also ich früher auch gegessen, aber irgendwas in meinem Kopf ist ein Schalter.
Es ist eklig. Ich kann es nicht mehr Wurst essen. An sich ist ja
diese Wurstfabrik.
Aber ich finde so Wiener Würste, es geht eigentlich.
Hey, oder Weißwurst.
Weißwurst ist richtig lecker.
Gehen wir weg. Doch, wenn die das so zuzeln aus der Haut.
Süß-Sauersenf. Bayerische Küche, auf die lasse ich nichts gehen. Wirklich, bayerische
Nein, Schwäbisch. Schau mal, bayerische Spätzle. Küche. Bayerische Küche ist sehr lecker. Schwäbisch, also so
Süddeutsch.
Ist sehr, sehr gut.
Süddeutsches Essen
ist aber so, gut. Aber so,
ja, stimmt.
Lasst uns eure Impressionen da.
Genau, wie ihr dazu
was steht. Ist und dann schreibt uns auch auf Instagram so eure Geschichten, wie ihr also diese Erziehungssache erlebt habt. Also wenn ihr bei Freunden unterwegs wart.
Danke fürs Hören und bis bald.
Tschüss.